wie cool ist es, ohne Gott zu starten, oder? Uns dankbar, unsere Dankbarkeit auszudrücken. Ich finde es so cool, dass ihr euch unterbrechen musst, weil ihr so viel Grund zur Dankbarkeit habt. Und es passt mega gut, aber gar nicht abgesprochen, passt mega gut heute zu dem, was ich im Kopf habe für uns. Es geht heute das Ernst rein. Und ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, voll geschenkt und jetzt. So, heute ist Erntedank, das ist ein Fest, an dem wir Gott danken für die Ernte, für die Gaben der Natur. Wo wir uns daran erinnern, was er uns Gutes gibt. Ein Fest, an dem wir unseren Blick ganz bewusst weg von Mangel und von Ängsten hin zur Fülle und zur Dankbarkeit richten. Hey, und wie cool ist es denn, was alles vor und hinter unseren Häusern wächst, in den Gewächshäusern, auf den Äckern, was alles blüht und was alles da ist. Vielleicht seid ihr morgen schon am vollgedeckten, reichen Frühstückstisch gehockt. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, das sind alles Sachen aus dem Garten von meiner Mama. Und es ist doch der Wahnsinn, wie bunt, wie schön und welche Vielfalt unser Gott uns beschenkt, oder? Amen.
Amen.
Und Erntedank ist ja kein Selbstlob für das, was wir alles Tolles machen, sondern es ist ganz bewusst ein Lobpreis Gottes für das, was er uns gibt und anvertraut. Wir leben nicht aus uns selber, sondern wir sind in und wir leben aus seiner Hand. Und es betrifft ja nicht nur Essen und Trinken. Also an einem Tag wie heute können wir uns daran erinnern, was er uns Gutes gibt in unserem Leben. Und ich wollte jetzt mal kurz einen Helfer. Amelie, magst du mal kurz zu mir nach vorne kommen? Also wir können uns daran erinnern, ja, einen Applaus für Amelie. Genau. Wir können uns daran erinnern, was er uns Gutes gibt. Wir brauchen dieses Körbchen halten. Was gibt uns Gott Gutes? Ich glaube, keiner von uns musste heute unter einer Brücke schlafen, gehe ich mal davon aus. Wir haben tolle Häuser, richtig schöne Wohnungen, in denen wir wohnen. Achtung. Wir haben mega viel zu essen in unglaublich großer Vielfalt. So. Wir haben Autos für unsere Schule, oft nicht nur eins, sondern zwei oder drei. Und wir haben ganz viel Kleidung, warme Tage, kalte Tage, alles dabei. Und wenn wir das haben, ihr Lieben, geht's noch?
Ja.
Wenn wir das haben, ihr Lieben, dann haben wir schon mehr als den Großteil der Weltbevölkerung. Wir gehören zu den reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Und das ist Sache generell, aber überleg mal auch für dich persönlich. Was hat Gott in den letzten paar Monaten, dieses Jahr, dir Gutes geschenkt? Was ist Gutes passiert in deinem Leben? Und vielleicht sitzt du heute hier und du bist super dankbar für deine Ehe. Ihr habt 5 Jahre, so wie wir, Ehejubiläum gefeiert, oder 10 oder 15, 20, 25. Du bist dankbar für deine Ehe. Vielleicht sitzt du hier und sagst, oh, ich habe dieses Jahr meinen Partner kennengelernt. Yeah. Vielleicht hast du dieses Jahr eine Gebetserhörung erlebt. Was du dir ganz einfach gewünscht hast, wo du gebetet hast. Vielleicht bist du dieses Jahr getauft worden. Haben ein paar Mädels, die haben Taufe gefeiert. Voll cool. Mega dankbar dafür. Vielleicht bist du dankbar für gute Freundschaften in deinem Leben. Für Freundschaften, die da sind, für Menschen, die an deiner Seite sind, für neue Freundschaften und für Freundschaften, die sich vertieft haben. Gerade eben bei uns im Gespräch hat die Finna gesagt, sie hat so eine gute Freundin und sie ist so dankbar dafür. Vielleicht hast du ein neues Auto gekauft dieses Jahr. Vielleicht bist du in eine neue Wohnung gezogen, hast ein Haus gebaut. Wird nur sterben, ne?
Ja.
Genau, vielleicht hast du dieses Jahr Baby gekriegt. Haben ein paar Babys bei uns hier in der Gemeinde. Vielleicht hast du neue Dinge gelernt, neues Hobby, neue Sachen ausprobiert. So. Genau, alles. Ein Grund zur Dankbarkeit, oder?
Ja.
Aber wir dürfen es gerne hier hinstellen. So, was ist alles drin in deinem Körbchen dieses Jahr? Danke, Valerie. Was ist alles drin in deinem Körbchen? In Jakobus 1, Vers 17 heißt, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel Licht und Finsternis. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wir sind voll beschenkt. Vor einigen Wochen habe ich jemanden besucht, aber eine richtig schwierige Zeit durchmacht. Wir haben gesessen, wir haben zusammen geredet, wir haben gebetet. Und am Ende haben wir dann irgendwie über Familie und Alltag geredet. Und die Person sitzt vor mir und ist so hängen geblieben und sagt zu mir: Weißt du, Rebecca, ich bin so reich gesegnet. Und es hat mich so berührt, weil ich dachte: Ja, es gibt Dinge in unserem Leben, die wir uns vielleicht wünschen und nach denen wir uns sehnen und die wir vielleicht nicht haben. Aber trotzdem zu sagen: Ich sehe aber, in meinem Körbchen ist was drin und ich habe Grund zur Dankbarkeit. Voll beschenkt und jetzt. Erntedank ist ein Grund, ein Tag zum Danke sagen. Und das wollen wir auch machen, von ganzem Herzen Danke sagen an Gott. Aber Erntedank ist noch mehr als Danke sagen. Es ist nämlich auch ein Ruf, Gottes Segen weiterzugeben. Was machen wir denn mit dem, was Gott uns anvertraut hat? In 2. Korinther 9, Vers 8 heißt es: Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Herr, wie viel alles steckt in mir drin, damit ihr in allen Bereichen, alle Zeit, immer, alle Genüge, überreich seid zu jedem guten Werk. Wow! Gott gibt uns so viel, wir haben einen großzügigen Gott, der uns sehr gerne liebt. Und, damit wir viel haben, und damit wir was weitergeben können, damit wir Gutes tun können. Unser Gott ist ein großzügiger, wir haben ein volles Körbchen. Aber wir sind nicht ein Speicher seiner Gnade, sondern wir sind ein Kanal, wo wir weitergeben dürfen. Ich habe mal gehört, Dankbarkeit ist wie Wasser. Wenn sie stehen bleibt, dann wird sie schal. Und das hat mich bewegt, weil ich dachte, wie oft danken wir denn Gott vielleicht innerlich, aber wir halten alles fest und klammert, was ganz gut. Und deswegen möchte ich heute uns nicht über das Danken reden, sondern über das, was wir damit machen können, wie Gott andere segnen möchte durch uns. Ich möchte über das Geben reden, über das großzügig sein, darum, wie Gott andere uns beschenken möchte. Ich habe mal Google gefragt nach der Definition von Großzügigkeit. Und da heißt: Großzügigkeit ist die freiwillige, uneigennützige und über das übliche Maß hinausgehende Gabe. Und dabei geht es nicht nur um Finanzen, was wir vielleicht gleich im Kopf haben, das ist ein Teil davon, sondern es geht insgesamt um unsere Ressourcen, die wir haben. Um meinen Besitz, um meine Zeit, um meine Energie, um meine Aufmerksamkeit, um mein Mitgefühl, um meine Gaben, Fähigkeiten. Und wir dürfen verstehen, alles, was wir empfangen, alles, was wir haben, kommt von ihm. Und alles, was wir haben, was wir sind, ist von ihm. Und wir dürfen Verwalter sein hier auf der Erde. Mit meinem Kalender, mit meinem Haus, mit meiner Wohnung, mit meinem Taschengeld, das ich habe, mit meiner Zeit, mit meinem Garten, mit meinem Besitz. Und Großzügigkeit ist ein Lebensstil. Es ist nicht nur ein sporadischer Akt des Lebens. So im Sinne von: Naja, jetzt gebe ich halt einmal was und dann ist es für den Rest des Tages erledigt und du hast abgehakt. Sondern es ist ein Lebensstil, nach dem wir uns ausstrecken wollen, weil wir einen Gott haben, der uns Großzügigkeit vorgelegt hat. Eine Bibelstelle, die Gottes Großzügigkeit über alle Maßen zeigt, ist diese ganz bekannte Verse in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Am Kreuz hat sich Gottes Großzügigkeit offenbart. Am Kreuz haben wir gesehen, dass die Motivation Liebe war. Sein Antrieb war Liebe. Gott hat dich und mich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hergegeben hat für uns, damit wir in Verbindung mit ihm sein können, damit wir ein Leben in Fülle haben können. Unser Gott ist der größte Geber. Und wenn wir Großzügigkeit leben, dann spiegeln wir sein Wesen in der Welt wieder. Und es ist so wichtig geworden, dass diese Großzügigkeit ist eine biblische Kultur. Und eine biblische Kultur, die steht ganz oft im Gegensatz zu dem, was wir in der Welt lernen. Wenn die Welt uns sagt, hey, bekämpf deine Gegner, du musst gucken, dass es dir gut geht, sagt uns die Bibel, lieb deine Feinde, bete für sie. Wenn die Welt sagt, du musst für dich hoffen, du musst nach dir gucken, du musst gucken, dass es dir gut geht, und wenn du Menschen viel gibst, dann wirst du immer ärmer, sagt die Bibel in Sprüche 11, wer reichlich liebt, wird immer reicher. Reich Gottes Kultur steht auf dem Kopf. Und Großzügigkeit ist eine himmlische Kultur. Es gibt im Alten Testament diese coole Geschichte von dem Propheten Elia. Er ist zum König gegangen und hat dem König gesagt, hey, es wird kein Regen mehr geben. Und dann hat er sich am Bach Krit versteckt. Und es ist eine total verrückte Geschichte. Gott hat ihn dahin gelotst und Elia ist am Bach Krit. Und dann, völlig crazy, schickt Gott jeden Morgen und jeden Abend Versorgung. Er wird mit Brot und mit Fleisch versorgt, morgens und abends. Wasser trinkt er aus dem Bach. Und irgendwann sagt Gott zu ihm, hey, geh nach Zarkat, dort ist eine Witwe und ich habe dir befohlen, dich zu versorgen. Und hier möchte ich gerne mit uns einsteigen und die liebe Luisa, kannst du zu mir vorkommen, wird uns einen Bibeltext vorlesen. Eine Frau von den Hörern.
Also machte er sich auf und ging nach Zarkat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz aufmaß. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, um es zu holen, rief er ihr nach, und bring mir bitte noch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug ist nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten. Für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast. Aber backe mir zuerst einen kleinen Leib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zu Neige gehen, bis der Tag, an dem der Herr den Land von Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie und Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zu Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte.
Vielen Dank für Elisa. Na, diese Geschichte zeigt uns so viel über den Lebensstil der Großzügigkeit. Wenn wir diese Geschichte anschauen, diese Witwe, die hatte selber kaum genug zum Überleben. Und dennoch hat sie alles geteilt, ihre Unterkunft, ihr Essen, ihr Trinken. Für ihre Verhältnisse war sie extrem großzügig. Objektiv gesehen hatte sie eigentlich gar nichts. Aber, und das sehen wir nämlich schon das Erste, nämlich es geht bei Großzügigkeit nicht darum, wie viel du hast, sondern darum, Gott in dem zu vertrauen, was du hast. Man kann sehr, sehr großzügig sein, auch wenn man gar nicht viel besitzt und gar nicht viel hat. Großzügigkeit ist eine Herzenshaltung. Das ist ein Thema, das hat so viel mit unserem Herzen zu tun. In dem Neuen Testament, wenn Jesus über die Themen spricht, da spricht sehr, sehr viel über Geben, über Finanzen, über Verwalterschaft. In der Hälfte der Gleichnissen redet er über diese Themen. Und er bringt es ganz oft in Verbindung mit unserem Herzen. Zum Beispiel der reiche Jüngling, als er zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Dann sagt Jesus, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und das sagt Jesus nicht, weil wir keinen Besitz haben dürfen oder weil Besitz was Schlechtes ist, sondern weil er das Herz von dem reichen Jüngling kannte. In Matthäus 6, Vers 19 heißt es, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtum im Himmel, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. An was hängt denn mein Herz? Wo ist denn mein Herz? So den Feierabend, mein neues Auto mitgeben, damit sie zu mir fahren können. Ey, was ist, wenn die da drin essen? Wenn die da Kugel reinmachen? Wenn da ein Kratzer reinkommt? Das ist so viel verlangt. Eine extra Stelle für unsere Missionare, hey, also der Zehnte, das ist okay, aber darüber hinaus, dann kann ich Tasche kann ich mir auch nicht weichen. Woran hängt mein Herz? In junge Leute investieren, Mentoring machen oder mit der Nachbarin jede Woche zum Wocheneinkauf. Ich habe 2 Stunden weniger, um an meinem Handy rumzuspielen. Das ist zu viel verlangt. Oder meine Gaben einsetzen. Im Mediateam mithelfen oder im Gastgeberteam in den Kiesler. Hey, ganz ehrlich, da kann ich sonntags gar nicht mehr so lange schlafen. Mein Schönheitsschlaf leidet. Hey, woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Ich habe eine coole Geschichte gefunden von Alexander dem Großen. Das ist ein König, vor langer Zeit gelebt. Und es wird berichtet, wie er an einem Bettler vorbeiläuft. Und der Bettler steckt ihm die Hand entgegen und bettelt. Und das ist was, was der damals gar nicht hätte machen dürfen. Er hat gestunken, er war ewig nicht gewaschen und er hat gar kein Anrecht darauf, den König überhaupt noch anzuschauen. Und der Alexander der Große, er bleibt stehen und wirft diesem Mann einige Goldmünzen hin. Und sein Leibwächter war völlig irritiert über seine Großzügigkeit und sagt, also der König, warum geht es ihm so viele Goldmünzen? Ein paar Kupfermünzen hätten seine Bedürfnisse doch komplett befriedigt. Wäre völlig angemessen gewesen. Und der Alexander der Große antwortet und sagt, Kupfermünzen würden den Bedürfnissen des Bettlers entsprechen. Aber Goldmünzen entsprechen Alexanders Art zu geben. So, was ist deine Art zu leben? Woran hängt dein Herz? Und eine Sache, die mir an der Witwe aufgefallen ist, als Elia kommt und sagt, hey, ich will bitte was zu trinken, dann geht sie sofort los, um Wasser zu holen. Und dann ruft er hinterher und sagt, hey, wenn du schon unterwegs bist, bring mir ein Stück Brot mit. Und das ist eigentlich ganz schön frech, oder? So, sie gibt ihm einen kleinen Finger und rammelt gleich die ganze Hand. Und er zögert sie. Hey, Elia, ich habe fast nichts mehr da, noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl. Eine letzte Mahlzeit für mich und mein Sohn reicht noch. Aber für dich kann ich es einfach nicht mehr. Und es ist doch interessant. Wasser ist für die Frau kein Problem. Aber beim Brot, da wird es brenzlig. Das Wasser, von dem sie genug hat, das teilt sie gerne. Aber beim Brot ist schwierig, weil da geht es um ihr eigenes Überleben. Davon hat sie selber nicht genug. Wenn ich davon was abgebe, dann reicht es nur für mich. Hey, und das ist damit die Frage aufgekommen. So aus meinem Überfluss zu geben, wo ich selber genug habe, ist das schon eine Herausforderung irgendwie. Beim Wasser gibt die Frau von dem Überfluss. Das fällt ihr nicht so schwer. Aber ich glaube, wir müssen es auch lernen, aus dem Überfluss zu geben. Es schließt sich da auch komplett mit ein. Es ist doch auch manchmal ein bisschen absurd, dass es uns leicht fällt, 100 Euro für neue Klamotten auszugeben. Aber wenn ihr 100 Euro wohin spenden soll, dann ist es plötzlich eine ganz andere Geschichte. Aber aus dem Überfluss, das tut nicht so weh. Weil Wasser ist ja genug da. Hey, Karotten, die gibt es echt genug bei meiner Mama im Garten. Die kann ich dann hergeben. Will jemand Karotten?
Ja.
Ja. Bitte schön. Oder Kürbisse. Kürbisse gibt es auch unendlich bei meiner Mama. Möchte jemand einen Kürbisladen mit nach Hause nehmen? Ja, Granate. Versteigert. Genau. Könnt ihr Kürbisse mitnehmen? Das fällt mir nicht so schwer, aber gibt es da genug. Oder meine leckeren Mini-Krimis, die sind super lecker. Da habe ich ganz arg viele. Die kann ich nicht sehen, kann ich sehen. Hier einmal hochnehmen zum Probieren, wenn ich viele Krimis sehe. Genau. Ihr aus dem Überfluss zu geben, ist vielleicht herausfordernd. Aber es kostet mich nicht wirklich was. Ich habe immer noch selber genug. Aber wir, genau, das sind zum Beispiel, dass ich freudig bin, dass ich nette Worte habe, dass ich jemanden ermutige, dass ich jemanden mal zum Kaffee wo einlade. Solche Sachen. Das muss ich lernen, aber hey, das kriege ich doch nicht hin. Aber wie sieht meine Großzügigkeit in den Wegbereichen aus, die mich echt was fordern? Wo ich vielleicht das Gefühl habe, wenn ich jetzt was gebe, dann reicht es mir nicht mehr. Dann werde ich Mangel haben. Die Witwe wusste genau, wenig Mehl, wenig Öl. Es wird nicht reichen für sie, wenn sie Elia was gibt. Hier ist Mangel. Hey, Ich habe nur ein einziges Glas Honig hier drin vom Alex. Wenn ich das hergebe, dann habe ich nichts mehr. Wie sieht es da bei mir aus mit meiner Großzügigkeit? Was ist denn mein Leben heute, dass ich auf was verzichten muss und dass es mich echt was kostet? Was ist denn Gott mich zum Beispiel auffordert, den großen Geldbetrag zu verschenken? Ich habe die Geschichte gehört von einem Pastor. Der war Reiseevangelist, der hat seine Geldkasse verdient, indem er Vorträge gemacht hat, Evangelisationen, da wurden Spenden gesammelt und das hat er mitbekommen. Das war sein Lebensunterhalt. Und es gab einen Monat, da hatte er anstatt normal 5 oder 6 Termine, hat er noch einen einzigen gehabt. Ist spannend fürs Budget. Und dann geht er da hin, macht seine Predigt und am Ende von diesem Gottesdienst kommt der Gemeindeleiter und sagt, hey, es ist was total Verrücktes passiert. Wir haben die größte Kollekte von jemals eingenommen. Ich freue mich mega, dass ich für das geben darf. Und dann gibt ihm das und der Prediger schaut in den Umschlag rein und es war ein ganzes Monatsgehalt. Krass. Völlig verrückt. Ein paar Minuten später klopft Gott an die Herzenstür von diesem Mann und sagt, schau mal den Mann da hinten, ich möchte, dass du ihm Geld schenkst. Und zwar deine ganze Kollekte. Alles, was du da gekriegt hast. Was ist, wenn Gott sowas macht mit uns? Das ist krass. Was ist denn, wenn es bedeutet, dass ich auf einen Urlaub im Jahr verzichten muss? Oder auf ein Auto? Was ist, wenn es bedeutet, wenn ich Zeit mit jemandem Bedürftigen regelmäßig verbringe, dass ich weniger oder keine Zeit mehr für mein Hobby habe? Die Witwe zögert bei Elias Aufforderung. Wie wir vielleicht auch, wenn wir das hören. Da ist vielleicht unsere Kultur, die uns sagt, hey, sei sparsam, sei genügsam. Das Mannendenken vielleicht in mir verankert. Es sagt, hey, ich habe sonst zu wenig. Oder Selbstmitleid sagt, oh, das soll ich nicht um andere kümmern, da kümmern sich dann um mich. Dann ist mein Sicherheitsdenken in mir ganz groß, das sagt, hey, ich muss alles festhalten. Das ist meine Sicherheit. Vielleicht ist auch manchmal ein bisschen Ignoranz da in mir. Zu manchen Themen, da sind die Bedürfnisse von anderen vielleicht gar nicht so arg interessieren. Und so erkläre ich sie bitte Elia alles und sage, hey Elia, so sieht's aus, es ist nichts mehr da. Und Elia sagt zu ihr, geh doch und mach doch ein bisschen Brot, aber gib's mir zuerst. Und dann kannst du dir eins machen, weil das wird alles reichen. Was für ein riskantes Schritt ist es für diese Frau, oder? Sie wusste ja nicht, ob es tatsächlich so eintritt. Aber sie musste sich entscheiden im Moment und sagen, schenke ich diesem Mann Gottes Vertrauen oder nicht? Gehe ich diesen Glaubensschritt oder nicht? Was ist, wenn es nicht stimmt? Es wäre tatsächlich ihr Todesurteil gewesen. Aber diese Witwe geht und sie liebt Elia zuerst. Und sie macht quasi Großzügigkeit zu einer Priorität, so was das ganz oben ansteht in ihrem Leben und nicht zu einer Option, das am Ende vielleicht noch kommt, falls noch was da ist. In ihrem Mangel vertraut sie Gott und gibt Elia zuerst. Nicht erst, wenn ich selber besorgt bin ich bereit zu geben, da es nicht wehtut. So, wenn am Ende vom Jahr noch was übrig ist, dann gebe ich noch was, aber jetzt ist ja erst Oktober weg. Es muss ich ja schon gucken. Es ist auch eine Muslimse. So, und ich habe diese Woche so viele zu tun, ich habe jetzt keine Zeit, mich um die Person zu kümmern vor mir, die eine Hilfe braucht. Das kann ich machen, falls ich in 5 Wochen mal wieder zurückkomme. Falls. So. Mach Großzügigkeit zu einer Priorität in deinem Leben und nicht zu einer Option, falls es nicht da ist. Was wäre zum Beispiel, wenn ihr als Familie entscheidet, dieses Jahr gibt es keine oder nur kleine Weihnachtsgeschenke und ihr nehmt das Geld, das ihr nehmen würdet und spendet es irgendwo hin. Das ist krass. Was wäre, wenn du Gott jede Woche, jeden Monat fragst und sagst, hey Gott, wen möchtest du durch mich beschenken und wie? Ja. Was wäre, wenn du deinen Besitz, deine Wohnung, dein Haus, deine Kleidung nicht als dein Eigentum betrachtest, sondern als was, was du vor Gott verwaltest? Ich habe von einer Frau gehört, die liebt Kleidung und die hat ab und zu Freundinnen eingeladen zu sich nach Hause und hat sich vom Kleiderschrank gestellt und hat gesagt, hey, such dir aus, was du möchtest. Und meistens war es so, dass die Freundin sich tatsächlich das Kleidungsstück genommen hat, was ihr aktuelles Lieblingskleidungsstück war. Das ist hart. Ja? Und vielleicht kommt auch die Idee zu sagen, mein Lieblingsstück, das tue ich vorher weg. Bevor ich wieder vorstelle, selbst gesagt, nee, ich will lernen, mein Herz nicht an meinem Sitz zu hängen. Wie cool ist das? So, und dann sehen wir das Wunder in der Geschichte. Weh und Öl gehen nicht aus. Wie verrückt ist es, was Gott gemacht. Und der Gehorsam dieser Frau, ihr Glaubensschritt, hat den Raum geöffnet für Gottes Versorgung. Sie war bereit zu geben, obwohl sie selber nicht viel hatte. Sie war bereit, ins Risiko zu gehen, ins Vertrauen und zuerst Elia zu versorgen. Und hier sehen wir Großzügigkeit, das ist ein geistlicher Akt des Vertrauens. Ich gebe, weil ich weiß, Gott sorgt um mich. Ich habe euch gerade sehr für diesen Pastor mit diesem Monatsgehalt sondern dagegen. Und er erzählt, wie er mit sich gerungen hat und mit Gott diskutiert hat. Er sagt, Gott, das kann doch nicht sein. Du hast gerade ein Wunder für mich getan. Das kann doch nicht deine Stimme sein. Wie soll ich das meiner Frau erklären? Aber letztlich ist er zu diesem einen Mann gegangen und hat ihm seinen Umschlag in die Hand gedrückt mit dem Geld drin. Er war gehorsam. Und am gleichen Abend ging er noch essen mit ein paar Leuten aus der Gemeinde. Und da saß ihm ein Mann gegenüber, den er gar nicht kannte eigentlich. Und der Mann hat ihn völlig frech nach der Kollekte gefragt, nach der Spende. Und hat gesagt, ja, wo ist denn dein Umschlag? Und der Pastor hat ihm auch so unangenehm, dass er das verschenkt hat einfach, dass er tatsächlich einfach gelogen hat. Er hat gesagt, ja, der Umschlag ist von meiner Frau. Na, der Mann hat gesagt, er holt den Umschlag. Sagte, ja, nee, der Umschlag, der mit dem Auto. Und das Auto ist ganz weit weg. Und dann hat der Mann ihn angegrinst und gesagt, hey, ich weiß, dass du den Umschlag gar nicht mehr hast. Gott hat mir das gesagt und hat mir außerdem gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Und gibt ihm einen neuen Umschlag. Und in dem Umschlag waren tatsächlich centgenau das Zehnfache von der Kollekte von vorher drin. Boah, wie krass, oder? Was für ein Versorger ist Gott, wie dieser Mann in Gehorsam geht. Und so krass ist Gott, wie er geschenkt wird. Und ich erzähle uns das nicht, weil ich sage, jeder von uns soll das für diesen Monat keiner schenken. Das nicht. Aber weil ich uns hier ermutigen möchte, es ist ein geistlicher Akt des Vertrauens. Und ich kann gehen, weil ich weiß, Gott sorgt sich um mich. Und wenn er sagt, gib deine Zeit, gib deine Ressourcen, gib dein Besitz, leih dir aus, gib es weg, dass wir wissen dürfen, er kümmert sich um uns. Die Witwe hat Gott dadurch mehr kennengelernt. Sie ist einen Schritt gegangen im Vertrauen und Gott hat sich dazu gestellt. Sie ist dadurch tief in der Beziehung zu Gott gewachsen, sie hat seine Versorgung erlebt, seine Güte und einfach ein krasses Wunder. Großzügigkeit ist ein Lebensstil. Und geben verändert Herzen. Und ich glaube zuallererst mein eigenes Herz. Es ist ein geistlicher Akt, der unsere Beziehung zu Gott vertieft. Weil es löst mein Herz vom Besitz und bindet es an Gott. Ich lerne loszulassen. Mein Herz nicht an komische Dinge zu binden, sondern an das, was wirklich zählt. Es verwandelt mein Mangeldenken in Vertrauen. Es wendet meinen Blick weg. Von Angst, von Sorge, von Mangel, hin zu einer Fülle und zu einer Dankbarkeit, in stärkeren Vertrauen in den größten Geber, den König aller Könige. Und es macht ein Herz weich für die Bedürfnisse von anderen. Es ist ein Lebensziel. Und ganz ehrlich, wie werden wir großzügiger? Ich könnte uns jetzt 5 Schritte zeigen und sagen, wir machen jetzt alle diese 5 Schritte, um großzügig zu werden, aber das will ich gar nicht. In unserem Erntedank, Leute, hier ist so viel drin. Und ich glaube, echte Großzügigkeit erwächst aus einer Dankbarkeit, aus einem dankbaren Herzen. Das ist der Ursprung. Weil Dankbarkeit unser Herz in Bewegung bringt. Aber nicht aus einem Zwang, nicht aus einem Druck, sondern aus einem von Gott berührten Herzen. Ich habe so viel Empfangen von Gott. Alles, was ich habe, kommt von ihm. Und ich kann es gerne weitergeben. Also, was ist drin in deinem Körper? Was bist du heute dankbar? Wo hat Gott dich geschenkt? Was hat er dir gegeben? Und wenn ich uns eine Hausaufgabe geben darf, für die nächste Woche oder für den nächsten Monat, dann sage ich, hey, bitte setz dich hin, jeden Tag, nimm dir 5 Minuten Zeit. 5 Minuten hat, glaube ich, jeder von uns. Und wir fangen mit der Dankbarkeit an. Nimm dir 5 Minuten und mach eine Dankbarkeitsliste. Schreib dir 3 Punkte oder 5 oder 10. auch so wie du dankbar bist. Und dann geh ins Gebet und bring es Gott hin und sag: Gott, ich bin dir so dankbar. Lass mich ein Kanal sein, deiner Gnade. Zeig mir, für wen ich ein Segen sein kann, heute, in dieser Woche, in diesem Monat. Zeig mir, wie und wo und wer und wann. Aber lass mich ein Kanal sein von dem, was du mir gegeben hast. Dazu möchte ich uns ermutigen. Und wir werden jetzt in Lobpreiszeit gehen, wir können gleich nach vorne kommen. Und ich möchte uns einladen, dass wir vor unserem Gott kommen. Und vielleicht merkst du, es gibt vielleicht manchmal Dinge, die mich zurückhalten, großzügig zu sein. Vielleicht ist Großzügigkeit gar nicht das Thema und ich weiß auch, es gibt viele Menschen von uns hier, die sehr großzügig mit ihren Sachen umgehen. Aber vielleicht merkst du auch so wie bei mir, dass ich sage, hey, ich merke, Gott legt ein Finger dort an auf meinen Morgen. Und dann merke ich, die Dinge halten mich zurück. Vielleicht ist da Mangeldenken da. So denke ich, boah, hey, ich kann nicht leben, weil ich habe Angst, ich werde zu wenig haben. Oder ich merke, boah, ich bin ein bisschen kalt geworden von Bedürfnissen anderen gegenüber. Oder meine Prägung, dieses, ich muss sparsam sein, ich muss genügsam sein, ich muss Dinge hoffen, ich muss Sicherheit haben. Was auch immer, ich möchte dich so einladen in dieser Lobpreiszeit, diese Dinge zu Gott zu bringen und ans Kreuz. Und sagen, Herr Gott, mein Kreuz ist alles gemacht. Ich will diese Dinge loslassen, ich will es abgeben. Beim Gebetsteam, die da sind, die stehen die da hinten, geht so gerne zum Gebet, lasst für euch beten. Bringt auch gerne mit denen gemeinsam ans Kreuz. Ja. Ja, Gott, wir sind vor dir und wir sind so dankbar. Du bist der größte Geber, den es gibt. Wir sind so dankbar, dass du deinen Sohn gegeben hast, ans Kreuz gegeben hast, damit wir in Verbindung mit dir sein können, damit wir ein Leben haben können in Sinne. Und Gott, wir bringen dir Dinge, wo wir sagen, hey, es tut uns so leid, wo wir unser Herz irgendwie an falsche Sachen gehängt haben, wo mein Herz an meinem Besitz hängt, wo mein Herz an Sachen hängt, wo es nicht hängen soll. Gott, wir sagen, es tut uns so leid. Und wir bringen es zu dir, Gott. Lehre uns, was es heißt, ein Kanal deiner Gnade, ein Kanal deiner Liebe zu sein für uns Menschen. Nicht naiv und verantwortungslos, sondern als verantwortungsvoller Verwalter der Dinge, die du uns gibst. Gott, lehre uns, Stimme zu geben. Gott, wir bringen den Mangel denken. Wir bringen dir, da wo unser Herz kalt geworden ist. Wir bringen es vor deinen Thron und wir danken dir, dass du die Fülle bist und dass du die Quelle des Lebens bist und dass du uns verantwortest.